Kurz vor der Disco-Insel bleibt das Schiff zwischen Eisschollen stecken. Sie werfen Eisanker in die nächstgelegene Scholle und versuchen, das Schiff unter Zuhilfenahme von dicken, an den Winden befestigten Tauen vorwärts zu ziehen. Die Hebel der Winden sind zweifach bemannt und trotzdem ist es eine langsame und kräftezehrende Arbeit. Sie brauchen den ganzen Vormittag, um 10 Meter voranzukommen. Nach dem Mittagessen beschließt Brownlee widerwillig zu warten, bis der Wind sich dreht und sich eine neue Passage auftut. Drax und Cavendish nehmen Hacken und lassen sich hinab, um die Anker aus dem Eis zu ziehen. Der Tag ist warm und wolkenlos. Die allgegenwärtige arktische Sonne steht hoch und dünstet eine dumpfe, mürrische Art von Ofenwärme aus. Die beiden Harpunierer, die längst immun dagegen sind, streifen die Halteseile ab, hacken das nasse Eis um die Anker herum weg und treten sie los. Cavendish nimmt die Eisen auf die Schulter und pfeift Londonderry Air. Drax beachtet ihn nicht, hebt den rechten Arm, schirmt die Augen vor der Sonne ab und zeigt einen Moment später landwärts. Cavendish hört auf zu pfeifen.
»Was ist?«
»Bär«, sagt Drax.
»Auf der übernächsten Scholle.«
Cavendish schirmt die Augen ab und geht in die Hocke, damit er besser sehen kann.
»Ich hole ein Boot«, sagt er, »und ein Gewehr.«
Sie lassen eines der Walboote auf das Eis hinab. Drax, Cavendish und zwei andere ziehen es ins offene Wasser. Die Eisscholle hat einen Durchmesser von einer Viertelmeile und ist uneben. Der Bär geht am nördlichen Rand entlang, schnappt in die Luft und sucht nach Seehunden. Durch das Fernrohr sieht Cavendish ein Jungtier in seinem Schlepptau.
»Mutter und Kind«, sagt er, »schau her«,
erreicht Drax das Fernrohr.
»Lebend ist das Junge 20 Pfund wert«, sagt er, »die Mutter können wir häuten.«
Die vier Männer unterhalten sich eine Minute über Geld. Als sie zu einer zufriedenstellenden Einigung gelangt sind, rudern sie langsam auf die Eisscholle zu. Rund 50 Meter entfernt hören sie auf zu rudern und stabilisieren das Boot. Cavendish stemmt sich mit den Knien im Bug ab und zielt.
»Ich habe eine Gine im Spind, die sagt, dass ich direkt in ein Auge treffe«, flüstert er. »Wer hält dagegen?«
»Wenn du eine Genie in deinem Spind hast, ist mein Schwanz eine Möse«, erwidert einer der Männer.
Cavendish kichert.
»Aber«, sagt er, »aber«.
»Schieß ihr ins Herz«, sagt Drax.
»Das Herz soll es sein«,
Cavendish nickt.
»Und jetzt legen wir los.«
Er blinzelt noch einmal am Lauf entlang, dann schießt er. Die Kugel trifft die Bärin hoch oben am Rumpf. Sie brüllt, Blut spritzt.
»Scheiße«,
sagt Cavendish und betrachtet die Flinte misstrauisch. »Der Lauf muss verzogen sein.« Die Bärin taumelt derweil hektisch im Kreis, schüttelt die Pfoten, heult und schnappt mit den Kiefern, als würde sie einen imaginären Kontrahenten abwehren.
»Schieß nochmal auf sie«, sagt Drax, »bevor sie wegläuft.«
Aber die Bärin sieht sie, noch bevor Cavendish nachladen kann. Sie läuft nicht weg, sondern zaudert einen Moment, als müsste sie ihr weiteres Vorgehen überlegen. Dann springt sie von der Eisscholle ins Meer. Das Junge folgt ihr. Die Männer rudern vorwärts, lassen die Blicke über die Wasseroberfläche schweifen, warten darauf, dass die zwei Bären wieder nach oben kommen. Cavendish hält das Gewehrschuss bereit. Drax hat eine Seilschlinge, um das Junge einzufangen.
»Sie könnte unter dem Eis sein«, sagt Cavendish. »Da gibt es jede Menge Risse und Löcher.«
Drax nickt.
»Ich will das Junge«, sagt er. »Das Junge ist gut und gern 20 Pfund wert. Ich kenne da jemand im Zoo.«
Sie kreisen langsam. Der Wind flaut ab, die Luft um sie herum steht still. Drax schnaubt, spuckt aus. Cavendish unterdrückt den Wunsch zu pfeifen. Nichts bewegt sich. Überall ringsum herrscht Stille. Dann taucht nur einen knappen Meter vom Heck des Boots entfernt der Kopf der Bärin aus dem dunklen Wasser auf, wie der blasse Prototyp einer archaischen unterseeischen Gottheit. Es folgt ein Augenblick hektischen Durcheinanders, herumtasten, schreien, fluchen, dann zielt Cavendish und schießt noch einmal. Die Kugel pfeift am Ohr eines Ruderers vorbei und trifft die Bärin in der Brust. Die Bärin fährt kreischend in die Höhe. Ihre gewaltigen, klauenbewehrten Pfoten, die so groß und unregelmäßig wie Baumstümpfe sind, krachen auf die Dollborde des Ruderboots und zerkratzen und zertrümmern die Planken im verzweifelten Bemühen um Halt. Das Boot neigt sich heftig auf eine Seite und droht zu kentern. Cavendish wird nach vorn geschleudert und lässt das Gewehr fallen. Einer der Ruderer geht über Bord. Drax stößt Cavendish zur Seite und zieht einen 20 Zentimeter langen Bootsspatel aus der Halterung. Die Bärin lässt von dem Boot ab und wendet sich dem zappelnden Ruderer zu. Sie schlägt die Zähne in seinen Ellbogen und reißt ihm mit einer beiläufigen Bewegung ihres gewaltigen Halses fast den ganzen rechten Arm ab. Drax, der in dem schlingernden Boot aufrecht steht, nimmt den Spatel und stößt der Bärin das Ende mit der Schneide so fest er kann in den Rücken. Er spürt einen Augenblick Widerstand, doch dann den unausweichlichen und unweigerlichen Ruck, als das Rückgrat der Bärin unter der gezackten Stahlkante bricht. Er zieht den Spatel heraus und schlägt wieder zu, und wieder, und mit jedem Hieb dringt er tiefer ein. Mit dem dritten Schlag durchbohrt er das Herz der Bärin, ein enormer Schwall Blut steigt zur Oberfläche empor und breitet sich wie ein Tuschefleck auf ihrem zottligen weißen Fell aus. Übelriechende Ausdünstungen von Gemetzel und Exkrementen liegen in der Luft. Drax empfindet Vergnügen bei seinem Tun, Erregung und einen gewissen Handwerkerstolz. Der Tod, glaubt er, ist eine Art Schöpfungsakt, eine Art des Werdens. Etwas, das war, glaubt er, wird zu etwas anderem. Der verstümmelte Ruderer schreit ein paar Sekunden, dann verliert er vor Schmerzen das Bewusstsein und versinkt. Die Bärin hat die blutigen Überreste seines verlorenen Arms noch zwischen den Zähnen. Cavendish nimmt den Bootshaken und zieht den Mann damit wieder an Bord. Mit einem Stück Waltau binden sie den Stumpf ab. »Das nenne ich einmal so richtig Scheiße bauen«, sagt Cavendish. »Wir haben immer noch das Junge«, sagt Drax und zeigt mit dem Finger. 20 Pfund, direkt vor unserer Nase.« Das Bärenjunge schwimmt neben dem Kadaver seiner Mutter, winselt und stupst das tote Tier mit der Schnauze an. »Ein Mann hat seinen Scheißarm verloren«, sagt Cavendish. Drax nimmt die Seilschlinge, streift sie dem Eisbärjungen mit Hilfe des Bootshakens über den Kopf und zieht sie fest. Sie bohren ein Loch in den Kiefer der toten Bärin, ziehen ein Seil durch das Loch und zurren das andere Ende des Seils am Dollbord fest. Es ist eine beschwerliche und anstrengende Fahrt zum Schiff zurück. Der Ruderer erliegt noch bevor sie dort sind, seinen Verletzungen. »Ich habe von sowas gehört«, sagt Cavendish, »aber bis heute habe ich es nie mit eigenen Augen gesehen.« »Wenn du schießen könntest, würde er noch leben«, sagt Drax. »Ich habe ihr zwei Kugeln reingejagt und sie hatte immer noch Kraft genug, einem Mann den Arm abzureißen.« »Was für eine Art Bär ist das?«, frage ich dich. »Ein Bär ist ein Bär«, sagt Drax. Cavendish schüttelt den Kopf und schnieft. »Ein Bär ist ein Scheißbär«, wiederholte er, als wäre ihm der Gedanke vorher nie gekommen. Zurück auf der Volontier befestigen sie die tote Bärin an einem Flaschenzug und ziehen sie aus dem Wasser, bis sie baumelnd ramponiert und leblos an der Nock über dem Deck hängt und Blut sabbert. Das Bärenjunge, das noch im Wasser und jetzt von seiner Mutter getrennt ist, wird ganz hektisch, schwimmt panisch und mit aufgerissenen Augen hin und her, schnappt nach dem Bootshaken und zerrt an dem Seil um seinen Hals. Drax, der in dem Beiboot auf den Füßen steht, ruft nach einem Tranfass und zieht und schubst das Junge dort hinein. Die anderen werfen ein Netz hinunter und ziehen das Fass mit dem schreienden, zappelnden Bärenjungen an Bord. Brownlee beobachtet vom Achterdeck, wie das Bärenjunge mehrfach versucht, aus dem aufrecht stehenden Fass zu entkommen, und der mit einem Stock bewaffnete Drax es wieder nach unten drückt. »Lass den Kadaver der Mutter runter«, ruft Brownlee. »Das ist die einzige Möglichkeit, das Tier zu beruhigen.« Die auf dem Deck ausgestreckte Bärin, ein Hügel blutigen Fels, dampft wie das gargantueske Hauptgericht eines kaum vorstellbaren Festmahls. Brownlee kickt das Fass um, worauf das Junge herausgeschnellt kommt und mit den Krallen die Holzplanken des Decks zerkratzt. Es folgt ein Augenblick panischen, desorientierten Herumrennens, lachende Männer bringen sich kletternd in den Wanden in Sicherheit. Doch dann sieht das Junge seine Mutter und läuft zu ihr. Es stupst die Flanke mit der Nase an und leckt hilflos das verschmierte und blutige Fell. Brownlee sieht zu. Das Junge winselt, schnuppert und lässt sich Flanke an Flanke im Windschatten seiner Mutter nieder.
»Das Junge ist 20 Pfund wert«, sagt Drax. »Ich kenne einen Mann im Zoo.«
Brownlee sieht ihn an.
»Der Schmied macht dir ein Gitter, damit du es in dem Fass halten kannst«, sagt er. »Höchstwahrscheinlich stirbt es, bevor wir zu Hause sind. Aber wenn nicht, geht jeder Penny, den es dir einbringt, an die Hinterbliebenen des toten Mannes.«
Drax blickt Brownlee einen Moment an, als wollte er Widerworte geben. Doch dann nickt er und wendet sich ab. Später, als sie den toten Ruderer in Segeltuch eingenäht und den Leichnam grob und ohne großes Aufheben über Bord geworfen haben, häutet Cavendish die Bärin mit einer Axt und einem Flensmesser. Das Junge, das jetzt in dem Fass eingesperrt ist, sieht zitternd zu, wie Cavendish hackt, schneidet und reißt.
»Kann man Bären essen?«, fragt Sumner ihn.
Cavendish schüttelt den Kopf.
»Bärenfleisch schmeckt widerlich, und die Leber ist regelrecht giftig. Das einzig Gute an einem Bären ist sein Fell.«
»Also zur Zierde?«
»Im Salon eines reichen Mannes. Wir könnten einen besseren Preis kriegen, wenn Drax nicht so ungestüm mit dem Bootsspatel gewesen wäre. Ich denke aber, den Schnitt kann man ausbessern.«
»Und das Junge wird an den Zoologischen Garten verkauft, wenn es überlebt?« Cavendish nickt.
»Ein ausgewachsener Bär bietet einen furchterregend schönen Anblick. Die Leute dürften einen Halfpenny bezahlen, damit sie einen ausgewachsenen Eisbären nur mal sehen können und es billig finden.«
Sumner geht in die Hocke und sieht in das dunkle Fass.
»Es könnte an gebrochenem Herzen sterben, ehe wir es nach Hause bringen«, sagt er.
Cavendish zuckt die Schultern und lässt seine Arbeit vorübergehend ruhen. Er schaut Sumner grinsend an. Seine Arme sind bis zu den Ellbogen blutrot, sein Mantel und die Hosen mit Gekröse besudelt.
»Es dürfte das tote Tier bald vergessen haben«, sagt er.
»Zuneigung ist etwas Vergängliches. In der Hinsicht unterscheidet sich ein Tier nicht von einem Menschen.«